Willkommen zu Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Melanie Reidel.
Und mein Name ist Natascha Ickert.
Wir starten hiermit in die 5. Staffel mit gewohnter Frische, aber mit einer neuen Besetzung. Leider hat uns Alex Amon verlassen. Wir freuen uns aber sehr, dass Natascha Ickert nun an Bord ist. Sie ist genauso wie Annika Dang und ich im Karriereressort. Wir sind also bereits anderweitig schon Kolleginnen und machen jetzt auch zu dritt diesen Podcast. Ich freue mich. Hallo Natascha.
Hallo. Ja, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf, endlich. Und wir haben diese Staffel auch sehr spannende Sachen. Das heißt, ich freue mich schon auf gewisse Themen und zwar zum Beispiel die üblichen Fehler beim Anlegen. Wir schauen nach, was die 5 häufigsten Finanzscams sind, wen die Erbschaftssteuer tatsächlich treffen würde und wie Reiche Steuern sparen und ob es sich lohnt, Onlyfans zu machen und oder Rabattmakel zu sammeln. Ihr werdet es herausfinden, wenn ihr diese 5. Staffel ganz durchhört.
Cool. Also ich höre heraus, du freust dich schon sehr.
Ja, sehr.
Wir starten auch gleich mit einem sehr aktuellen Thema und zwar dem Wahlkampf. Aber nicht der in Österreich, den wir gerade erst hinter uns gebracht haben, sondern auch das laufende Rennen ums Weiße Haus in den USA. Und er bewegt nicht nur die Gemüter, sondern auch die Märkte und unsere Finanzwelt.
Ja, im US-Wahlkampf hört man immer wieder Begriffe wie Trumpflation, Trump-Trade und vieles mehr. Investorinnen und Investoren spekulieren, wer wohl die Wahl gewinnen wird. Und man sieht teils sehr starke Bewegungen auf dem Kapitalmarkt in den Wahlkampfzeiten. Das sieht man auch in den TV-Duellen. Danach gehen die Kurse immer hoch oder runter. Und deshalb fragen wir uns, was die Auswirkungen sind, die ein Wahlkampf haben kann auf Finanzen und Investments. Und das erklärt uns heute unser Gast, Andi Danzer. Er ist unser Kollege und Redakteur im Wirtschaftsressort des Standards.
Hallo Andi.
Servus, grüß euch. Danke für die Einladung.
Ja, bevor wir uns aber weiter mit Harris und Trump beschäftigen, hier ein wichtiger Hinweis. Es lohnt sich, uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts gerne hört, zu abonnieren. Dann verpasst ihr auch nie eine neue Folge, auch nicht in der neuen 5. Staffel.
Warum hat ein Wahlkampf überhaupt Einfluss auf die Börsen, Andi?
Ja, in diesem Wahlkampf geht es eben, wie ihr schon gesagt habt, ums Weiße Haus. Und der US-Präsident oder die US-Präsidentin, wie sie ja heuer werden könnte, ist dann die Chefin von der größten Volkswirtschaft der Welt und dem wichtigsten Finanzplatz der Welt. Also da geht es schon um sehr viel. Und vor allem im September ist es meistens, fängt es an, dass die Unsicherheit ein bisschen um sich zu greifen beginnt, weil es ist eben nicht klar, wer wird der neue Präsident oder neue Präsidentin. Und deswegen werden die Märkte etwas volatiler und Investorinnen und Investoren und generell an den Märkten kann man sich halt auf nichts so ganz genau verlassen und deswegen wackelt es da ein bisschen.
Ja, dann steigen wir doch gleich mal tiefer ein. Und zwar, welche Aktien oder Branchen gewinnen denn, wenn die US-Wahlduelle jeweils besser für Trump oder für Harris ausfallen?
Ja, also ich kann mit einer ganz tollen Juristenantwort beginnen mit, man kann es nicht sagen, beziehungsweise kommt drauf an, als ganz schwierig das jetzt zu prognostizieren, aber ich sag mal so, ich probiere es mal ganz grob heruntergebrochen. Unter Trump dürften Steuern für Unternehmen senken und es könnte laxere Regeln für die fossile Energiewirtschaft geben. Auf der anderen Seite drohen dafür höhere Zölle und womöglich wird sogar der Fachkräftemangel nochmal größer, wenn Trump die Einwanderungspolitik verschärft. Unter Kamala Harris würden dann die Steuern für Unternehmensgewinne ziemlich sicher steigen, das hat sie angekündigt, von 21% auf 28%. Und auf der anderen Seite könnte sie jedoch eine berechenbarere, klarere Linie, so wie jetzt in der Biden-Administration, weiterführen. Und ja, wenn ihr wollt, können wir uns die beiden Positionen im Detail noch ein bisschen anschauen.
Gern.
Ja, gern. Erzähl uns mehr.
Ja, also gehen wir zuerst einmal zu Donald Trump. Es ist relativ gut möglich, dass wenn der gewinnt, dass Aktien von großen Bankhäusern profitieren, zum Beispiel JP Morgan Chase, Bank of America oder Wells Fargo. Und Grund dafür ist, dass viele Analysten erwarten, dass er eben die Regeln in der Finanzwelt lockern könnte. Unter Joe Biden war Finanzregulierung ein ziemlich wichtiges Thema und auch Kryptounternehmen wurden verhältnismäßig strenger an die Leine genommen. Und das bringt uns jetzt schon zu einem spannenden nächsten Punkt. Auf einmal spricht sich Donald Trump für Bitcoin und Co. aus. Vor ein paar Jahren hat er Bitcoin noch als Betrug bezeichnet, aber das sieht er jetzt vollends anders. Er hat unter anderem angekündigt, eine nationale Bitcoin-Reserve anzulegen und den Chef der Aufsichtsbehörde, den Gary Gensler, abzusetzen. den einfach so wegzubringen, geht eigentlich nicht, aber man kann es ja mal ankündigen, da ist er ja nicht so. Und auf jeden Fall haben Kryptokurse im Sommer nach seinen Ankündigungen angezogen und mittlerweile hat er ja sogar seinen eigenen Coin auf den Markt gebracht.
Weißt du, warum plötzlich der Sinneswandel kam von ihm? Hat er festgestellt, dass man damit doch Geld machen kann, oder?
Ja, es gibt natürlich eine große Community und was Donald Trump genau bewegt, ist immer schwierig zu sagen. Was allerdings schon möglich ist und immer vorstellen könnte, er will die Energieproduktion ja möglichst in Amerika halten und Bitcoin Mining frisst viel Strom. Also das heißt, er könnte da inländische Abnehmer finden für die Energieerzeugung. Aber das ist jetzt nur so eine vage Theorie von mir, die kann ich nicht großartig belegen. Auf jeden Fall, was klarer ist oder sozusagen klarer zu belegen ist, wie es mit den erneuerbaren Energien weitergeht. Joe Biden hat ja ein milliardenschweres Förderpaket für erneuerbare Energien auf den Weg gebracht. Und ob und wie das unter Trump weitergehen wird, ist ziemlich unklar. Aber dass es so weitergeht, wie es jetzt geplant ist, ist eher schwer vorzustellen. Dafür wird sich die andere Seite freuen. Also Ölunternehmen, die werden ziemlich sicher profitieren. Es wird zu höheren Öl- und Erdgasinvestitionen kommen, mehr Bohraktivitäten, mehr Fracking, mehr Erdgasexporte. Das liegt dem Donald Trump einfach alles viel näher als grüne Energie. Und vermutlich wird es auch der Halbleiterindustrie, denen wird er auch versuchen zu helfen, weil da gibt es einen riesengroßen Kampf mit China. Und amerikanische Halbleiterhersteller wie Applied Materials, Intel oder Texas Instruments, kann schon sein, dass die dann stärker unterstützt werden. Und wenn wir zu Kamala Harris schauen, sollte die gewählt werden und gewinnen, dann will sie vor allem die Mittelschicht stärken, Familien und Kinder finanziell stärker unterstützen. Sie will Mietansteige begrenzen, sie will Wohnraum schaffen und sie hat auch von einer Preisbremse für Lebensmittel gesprochen. Also es ist ein deutlich linkerer Wirtschaftskurs, was möglicherweise es kurzfristig schwerer zu planen macht, aber wird sich dann auch zeigen, was sie wirklich durchsetzt. Und ja, wie schon eingangs erwähnt, plant sie den Gewinnsteuersatz für Unternehmen um ein Drittel anzuheben. Und diese Steuererhöhung könnte dann die US-Wirtschaft in ihrer Wettbewerbsfähigkeit etwas belasten, weil mehr Steuern, weniger Gewinn. Und das könnte für den Technologiesektor, die eine riesige Aktienrückkaufquote haben, könnte das relativ schwer werden.
Man sieht ja trotzdem eher bei Trump die wirklich starken Bewegungen an der Börse. Hast du vielleicht eine Erklärung dafür oder eine Theorie, warum jetzt bei Harris zum Beispiel sich weniger bewegt als bei Trump? Du hast es ja jetzt auch schon kurz angemerkt, aber wie kann man das vielleicht begründen?
Naja, es ist auf jeden Fall so, Trump formuliert seine Aussagen viel härter, er ist ein aggressiverer Typ, der verspricht womöglich konkretere Dinge, die er dann zwar nicht halten kann oder ob die generell realisierbar sind oder nicht, ist da in dem Fall weniger entscheidend. Und das macht Kamala Harris nicht in dieser Form. Die verspricht jetzt große Dinge sozusagen, aber nicht ganz so konkret. Und die Finanzmärkte sind halt sehr sensibel und da kommen auf große Ankündigungen kommen sehr schnell Reaktionen. Aber von langer Dauer ist das nicht. Also vor allem, wenn es im Wahlkampf passiert, wo Politikerinnen und Politiker ja gleich mal was versprechen, ganz egal, wo man hinschaut auf der Welt. Also das ist in Wahrheit etwas vernachlässigbar.
Und haben sich jetzt die Bewegungen in den Börsen im Zuge der Vorwahlen zum Beispiel bei Trump oder auch bei Bidens Wahlgewinn tatsächlich bewahrheitet?
Ja, da sind wir wieder dabei. Schwer zu sagen. Es ist ja so, ich habe dafür auch mit den Chefanalysten der Erste Group, dem Franz Mosberg, gesprochen und mit dem von der Raiffeisenbank International, dem Gunter Däuber, weil die beschäftigen sich halt wirklich richtig intensiv damit und haben dann doch eine Spur mehr Ahnung als ich, wie das ausschaut. Naja, und wenn wir da zurückschauen, nehmen wir den Herbst 2020. Wir erinnern uns, da war die Welt in einem absoluten Ausnahmezustand, es war eine Corona-Pandemie. Auf jeden Fall, nachdem Joe Biden die Wahl gewonnen hat, ging es an den Börsen ja massiv hinauf, ein Anstieg von fast 13%. Und es wirkt jetzt wie die riesengroße Überraschung. Aber man muss einerseits Corona einrechnen. Und es ist generell so, also die beiden haben das erklärt, dahinter steckt ein Muster. Günther Däuber hat mir das gesagt, ja, die 13% nach dem Biden-Sieg waren schon Wahnsinn. Aber es vergessen dann sehr oft die meisten, wie stark die Börsen davor eingebrochen sind. Weil, wie wir auch schon am Anfang gesagt, im Zeit des Wahlkampfes ist alles etwas volatiler, unsicherer und deswegen gehen die Börsen tendenziell nach unten. Und wenn dann wieder mehr Stabilität da ist, mehr Sicherheit, man weiß, wer gewonnen hat, worauf man sich ungefähr einstellen kann, dann geht es auch wieder nach oben. Das zieht sich relativ durch. Und Franz Mostböck von der Erste hat mal erklärt, dass es unterm Strich für die Aktienmärkte und die Börsen gar nicht so wichtig ist, ob jetzt Republikaner oder Demokraten den Präsident stellen. Es kann schon kurzfristig Ausschläge in die eine oder in die andere Richtung geben, die bleiben aber nicht langfristig. Weil es ist so in den USA, dass sowohl Demokraten als auch Republikaner beide total stark an Wirtschaft und Finanzmärkten orientiert sind. Beide Seiten haben das im Fokus. Unterm Strich bewegen sich die entscheidenden Indizes auch nach oben. Diesen Fokus, das kennt man aus Europa in dieser Form halt nicht so.
Und zwar, das passt vielleicht ganz gut zur jetzigen, unsere Nationalratswahl. Hat man da früher auch Bewegungen gesehen hier, also so kleine Mini-Wahlen, die die europäischen Märkte beeinflussen?
Das spielt bei uns generell einfach keine so große Rolle. Es wird dominiert vom US-Markt und mittlerweile hat sich auch sehr viel nach Asien verschoben. Das spielt bei uns jetzt, ist übertrieben, absolut untergeordnet zu sagen. Aber wenn man jetzt die österreichische Nationalratswahl nimmt, habt ihr je schon einmal das Wort ATX im Wahlkampf gehört? Das kommt nicht vor.
Könnte ich mich nicht erinnern.
Und auch beim EU-Wahlkampf jetzt, Eurostox 50, der wichtige EU-Index, der ist auch nie vorgekommen. Also das ist bei uns einfach nicht so das Thema.
Ja, apropos kein Thema, gibt es auch Aktien, die sich trotz eines Wahlkampfes wie in den USA gar nicht verändern?
Naja, es hängt ja in gewisser Weise doch alles irgendwie zusammen. Also man kann das jetzt nicht so streng trennen und sagen, okay, diese eine Branche, der ist egal, was passiert und alle anderen reagieren. Man muss das ein bisschen differenzierter sehen und man muss sozusagen die Interessen eher hernehmen. Franz Mostböck von der Erste hat zum Beispiel gemeint, dass unter einem Präsident Trump alles, was ESG und Nachhaltigkeit und Umweltschutz angeht, vermutlich ziemlich vernachlässigt wird, weil ihm das ja tendenziell egal ist. Und könnte natürlich sein, dass es für Unternehmen, die in diesem Bereich aktiv sind, ja, dass die sich weniger bewegen, weniger passiert, aber tendenziell kippt es dann vielleicht sogar ins Negative. Mostböck meint, dass es kein sehr kluger Schritt wäre, wenn die USA jetzt ESG total vernachlässigen, weil ihnen dann ein Wettbewerbsnachteil droht. Sogar in China wurde mittlerweile verpflichtende ESG-Regeln für Börsenunternehmen eingeführt. Und ja, da kann man das eigentlich nicht rauslassen als Amerika. Und dann gibt es ja auch noch die spannende Konstellation, dass Elon Musk auf einmal Trump-Unterstützer ist. Und Musk setzt eigentlich voll auf Technologie, auf E-Autos und ist der Tesla-Chef. Der ist ganz vorn dabei am Weltmarkt mit E-Autos. Und nebenbei hast du den Benzinbruder mehr oder weniger. Das ja, macht das Ganze zu einem sehr speziellen Konstrukt. Ich kann das jetzt nicht genau psychologisch einordnen, wie das kommt und wie das rennt, weil das schon zwei sehr spezielle Persönlichkeiten sind. Aber es hat ja schon so ein bisschen die Andeutungen gegeben von Donald Trump. Er hat nicht die ganz großen Probleme mit Kartellen, wenn die Unternehmen dafür ein bisschen auf ihn hören. Und ja, möglicherweise ist das auch ein Pull-Faktor für Musk. Aber so irgendeine autarke Branche, die jetzt da völlig außen vor ist, wüsste ich jetzt nicht.
Wie verändern sich denn die Kurse bei Protesten und Unruhen? Hat es starke Auswirkungen? Ein Beispiel ist vielleicht der Sturm aufs Kapitol gewesen.
Oder das Attentat auf Trump.
Ja, solche Ausschreitungen, Proteste, Unruhen, was immer, die können grundsätzlich schon sehr große Auswirkungen haben. Kommt dann immer darauf an, wie lange es dauert, was genau passiert. Beim Sturm aufs Kapitol, das war jetzt grundsätzlich gesellschaftspolitisch ein Wahnsinn und wirklich brutal, hat sich jetzt aber an den Börsen wenig arg wieder gespiegelt, da ist jetzt nicht sonderlich viel passiert. Attentat auf Trump, das hat Bewegungen ausgelöst. Um wieder zurückzukommen, zum Beispiel der Bitcoin-Kurs ist gleich in die Höhe geschossen. Und ja, sowas kann schon sehr große Impacts auslösen. Und es bleibt ja die spannende Situation, dass Trump kann ja nicht verlieren. Und der hat ja brutale Dinge angekündigt, wie es wird ein Blutbad geben, wenn er nicht Präsident wird. Jetzt ist die Frage, was das heißt. Hoffentlich heißt es nichts. Aber dass es, wenn jetzt nicht ein kompletter Bürgerkrieg in den USA ausbricht, was man nicht hoffen. Ich schätze mal eher nicht, dass zu irgendeinem Crash oder so kommt. Also ich hoffe, dass zu überhaupt keinen großen Crashs und Unruhen oder sonst irgendwas kommt. Aber ja, kann sich natürlich alles schon sehr stark auswirken.
Dann gehen wir vielleicht zum nächsten Thema, und zwar Währungen. Wie wirken sich denn Wahlentscheidungen oder eben der Wahlkampf auf Währungen aus?
Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt von der gewissen Unsicherheit, die im Wahlkampf herrscht. Laut einer aktuellen Analyse der Citigroup könnte der US-Dollar im Falle eines klaren Wahlsiegs von Trump um bis zu 5% zulegen. Vor allem die Handelspolitik und mögliche neue Zollerhebungen würden dabei eine zentrale Rolle spielen. Und man muss das Ganze aber ein bisschen relativ sehen. Jetzt klingt 5% im ersten Moment irgendwie viel, aber 5% beim Dollar zu wirklich weltbewegend ist das jetzt nicht. Das können Tages- und Wochenverschiebungen auch sein. Also der Dollar wird es nicht sein, der da ganz groß rotiert.
Und wie sieht es mit den Kryptowährungen aus?
Darüber haben wir jetzt schon vorher ein bisschen gesprochen. Und jetzt gibt es ja auch den Trump-Coin, den neuen.
Ja, wird man sehen. Krypto-Prognosen sind noch schwieriger als jetzt sozusagen auf herkömmlichen oder sozusagen altgedienteren Aktienmärkten. Wenn es Trump wird, könnte man vorstellen, dass es mal nach oben geht. Wenn er seine Versprechen hält, wird es nach oben gehen. Aber es ist zu schwierig zu prognostizieren und es spielen dann doch zu viele Einflussfaktoren mit, als dass man das seriös irgendwie prognostizieren könnte.
Und welchen Einfluss haben die US-Wahlen zum Beispiel auch auf andere Kapitalmärkte oder Währungen in anderen Ländern? Also man sieht ja auch immer wieder, dass sich in China was bewegt, wenn in den USA was passiert. Ist das auch im Zuge des Wahlkampfes in den USA zu beobachten?
Ja, natürlich. Also die USA sind die größte Volkswirtschaft der Welt, die wichtigsten Börsen der Welt, zumindest aktuell noch. Und natürlich schaut da die ganze Welt ganz genau hin, was passiert und wer der neue Präsident oder die neue Präsidentin wird, weil das für die wirtschaftliche Zukunft irrsinnig viel heißt, irrsinnig viel vorgeben kann. Steuern wir jetzt eher Richtung verschärfenden Handelskrieg, was für China die Situation erschweren würde, oder geht man eher Richtung kalmierend und da sozusagen den beiden Weg weiterzuführen, der dann doch etwas diplomatischer ist. Und ja, also ich glaube, dass vor allem in Asien schauen die Investorinnen und Investoren und alle ganz genau hin, weil es für die um wirklich viel geht.
Und jetzt eine ganz wichtige Frage zu guter Letzt, last but not least. Wie können wir denn Gewinne einfahren? Oder wie kann man als Privatperson Gewinne einfahren, egal wer gewinnt?
Ja, wenn ich das wissen würde, bin ich nicht 100% sicher, ob ich da jetzt bei euch beiden sitzen würde oder vielleicht als jemand anderer. Ja, es tut mir leid, aber wir kommen wieder zur Juristenantwort. Kommt drauf an, beziehungsweise ich kann und will da keine Prognosen abgeben. Es gelten halt auch hier die klassischen Regeln. Nichts verzocken, das man wirklich braucht. Nur in Dinge investieren, die man wirklich versteht. Und am besten hört man sich die vorigen Staffeln, lohnt sich das an, dann lernt man eh, worauf man schauen sollte. Was aber schon Fakt ist, weil die USA so dominant ist am Aktienmarkt, kommt man halt nicht dran vorbei, sich mit dem Land zu befassen. Also es gibt ja den sehr beliebten Industrieländerbarometer, den MSCI World, der sagt vermutlich den meisten etwas. Und wenn man sich den anschaut, der besteht in Wirklichkeit zu mehr als 70% aus US-Titeln. Und das ist jetzt keine Willkür oder so, weil je gewichtiger Unternehmen an der Börse sind, desto mehr Gewicht bekommen die halt im Index und das ist egal, woher sie stammen. Also ja, ist jetzt kein Aufruf zum MSCI World, aber der spiegelt natürlich viel wider. Und wenn jemand Geld gewinnt, dann gern auf mich verweisen. Wenn jemand Geld verliert, bitte nicht auf mich verweisen, aber sonst nichts riskieren.
Ja, vielen Dank, Andi. Das fand ich sehr spannend. Ich nehme jetzt für mich mit, dass der US-Wahlkampf große Auswirkungen auf die Wirtschaft hat, große Auswirkungen auf den Kapitalmarkt hat, dass gewisse Wirtschaftsbranchen sehr stark gewinnen könnten, wenn Trump an die Regierung kommt, und dass sich auf jeden Fall in den nächsten Jahren sehr viel tun wird und es sich immer lohnt, die Börsen im Blick zu halten. Und natürlich lohnt sich das zu hören.
Bleibt auf jeden Fall spannend, sowohl in den USA als auch in dem Podcast.
Vielen Dank, lieber Andi, für das Gespräch. Und vielen Dank auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Einschalten. Wir hoffen natürlich, dass euch auch heute unsere etwas politischere Folge gefallen hat und freuen uns natürlich, die neue Staffel einzuläuten. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns außerdem, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns gerne hört. Feedback und Fragen schickt ihr uns am besten an podcast@derstandard.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Melanie Reidel.
Und ich bin Natascha Ickert. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.